und Inge.
Zwei Stimmen, vier Kulturen.
Hallo, Herr Professor.
Hallo, Herr Doktor.
Ihnen heute geht es um jemanden aus deinem Feld, nämlich aus dem Bereich Wirtschaft, und der mischt sich in meinen Bereich Antisemitismus und so weiter zu stark ein. Elon Musk. Erzähl mal, Herr BWL-Prof, was ist dieser Elon Musk für ein Typ?
Ja, das, was ironisch ist, ich bin ja auch so ein bisschen von der Sorte eigentlich, ne? Wirtschaft, und jetzt mische ich mich ein bisschen in dein Feld.
Noch zu, ja, und du bist eingeladen.
Okay, da bin ich zumindest keine Türen eingerannt. Ja, noch eine Ironie ist natürlich, der Elon Musk gilt ja als der reichste Afroamerikaner der Welt. Ironisch insofern, dass er als Südafrikaner natürlich nicht dem entspricht, was man unbedingt als Afroamerikaner normalerweise versteht. Soweit ich natürlich weiß, bin auch kein Riesenexperte über seine Biografie sozusagen, auch wenn es viele mittlerweile da draußen gibt. Er ist ja Südafrikaner, ist ja dort geboren, ansatzweise auch aufgewachsen. Stammt nicht, wie viele vermuten, aus eher einer ärmlichen Familie, wo er sich quasi hochgearbeitet hat und sich reich gemacht hat sozusagen. Er war schon recht wohlhabend. Die Mutter war und ist übrigens auch im Alter noch Model. Viel gebucht. Der Papa ist auch sowas wie ein Geschäftsmann. Man sagt ihm, also er handelt wohl auch mit Edelmetallen, Diamanten und so weiter. Man sagt ihm auch nach, dass er selbst Minen besitzt, wobei dafür bis heute die Beweise fehlen. Und wenn Beweise fehlen, dann glauben wir es auch erstmal nicht. Aber ein grundsätzlich auch erstmal helles Köpfchen schon immer gewesen, ist natürlich später dann ausgewandert in Staaten, wo er, ich sag mal, mehr Möglichkeiten hat, als es in Südafrika der Fall ist, und hat da auch seine ersten Millionen verdient. Ja, auch wieder mal ironischerweise eins seiner ersten Unternehmen hieß ja auch X, wenngleich es nichts mit dem heute bekannten X zu tun hat, hat selbst zumindest, soweit er das zugibt, 12 Kinder, wenn ich mich richtig erinnere, natürlich von verschiedenen Frauen, wobei er sich, glaube ich, auch nicht selbst so ganz sicher ist, ob es da nicht noch vielleicht andere gibt, aber er war auf jeden Fall für meine Generation, wir waren ja dann auch schon etwas älter, so ein bisschen wie dieser schumpeterische Zerstörer anfangs, ja, weil so eine Figur gab es noch nie.
Kann man vielleicht kurz erklären für den Nicht-Ökonomen, Schumpeter, ja, das ist quasi die Vorstellung, dass der Kapitalismus schöpferische Zerstörung betreibt. Also das heißt, es kommen immer wieder Typen, Unternehmen, die zerstören das Alte und bauen was Neues auf.
Ganz genau. Wer sich nicht anpasst, der stirbt. Ja, das ist der Survival of the Fittest, wie man das so kennt, nicht of the Strongest. Und in den Wirtschaftswissenschaften kennt man das natürlich so. Da geht es nicht darum, der Reichste, Mächtigste oder was auch immer zu sein, sondern grundsätzlich der Flexibelste, also Anpassungsfähigste. Und auf einmal kommt da so ein Typ, der fast schon wie ein Heilsbringer für die Leute galt, die so, sagen wir, auf der linken Seite stehen, mit Umweltschutz, mit Weltschutz, wie du es natürlich auch passender nennst. Und auf einmal, also den meisten Menschen ist er erst bekannt geworden durch Tesla, die große Marke von Elektroautomobilen und so weiter. Der Heilsbringer schlechthin. Im Grunde das, was ich ja längste Zeit erforscht habe während meiner Doktorthese, nämlich, wie kann man Geld machen, indem man auch noch etwas Gutes tut. Insofern war ich am Anfang auch wirklich Fan.
Wobei er ja Tesla nicht gegründet hat, er hat es gekauft. Ja?
Genau. Das ist auch so ein kleiner Trugschluss, den viele haben. Das hat er nie wirklich gegründet, sondern er hat es gekauft. Ich glaube sogar gemeinsam mit einem Freund, bin mir auch unsicher, aber den gab es dann auch nicht mehr so besonders lang. Und ist dann natürlich über die Zeit in verschiedene andere Geschichten. Ich meine, er hat ja PayPal auch mit großgezogen jener Zeit und dann entsprechend verkauft und alles. Das heißt, er hat immer schon einen goldenen Riecher gehabt. Er war auch sehr, sehr vage oder ist immer noch sehr, sehr wagemutig, indem zum Beispiel sowas, was eigentlich längste Zeit unvorstellbar war, wie Raumfahrt zu privatisieren. Was natürlich irre viele Möglichkeiten ermöglicht, weil wenn du als staatliches Unternehmen, also als NASA, ESA oder indische, chinesische, japanische, was auch immer, so einen Staat in den Sand setzt, vielleicht kriegst du nochmal maximal eine Chance, aber nee, bei Privaten kannst du, je exzentrischer du bist, desto eher kannst du da nochmal komplett durch. Ich glaube, Musk hat 5 Fehlversuche gehabt, bevor es geklappt hat. Das wäre beim staatlichen Konzern, hätte nie funktioniert. Ja, mittlerweile schicken sie jetzt eine SpaceX-Rakete, glaube ich, hoch, um die Astronauten abzuholen, die dank Boeing im Grunde dort gestrandet sind. Ja, Boeing auch schon wieder so ein Thema, könnte man auch wieder breit treten. Summa summarum, wahnsinniger Typ. Aber ich glaube, in letzter Zeit gerät er auch immer mehr so in politisch zweifelhaftes Territorium, oder?
Ja, das ist der Grund, warum ich mich mit ihm befasst habe. Also du weißt, ich bin ein riesen Elektroauto-Fan und so, aber ich habe mich damals für Renault entschieden und nicht für Tesla. Ich war ein bisschen skeptisch und ich finde, das hat sich ja inzwischen auch bestätigt. Es ist jetzt so, dass ich normalerweise mich natürlich zurückhalte, gegenüber Leuten irgendwie Antisemitismusvorwürfe zu erheben. Ich finde, das ist nicht mein Job, wenn die nicht in Baden-Württemberg sind. Aber Elon Musk hat schon 2022 so eskaliert, dass ich da rausgegangen bin tatsächlich. Also in der Stuttgarter Zeitung zu sehen oder hier habe ich es mal auf dem Tablet auch. Er hat da nämlich, nee, er hat nicht Kanada mit Hitler-Deutschland verglichen, er hat es gleichgesetzt. Und man muss dazu sagen, wie du es gesagt hast, in Südafrika geboren, aber er hat die kanadische Staatsbürgerschaft angenommen und ist mit kanadischer Staatsbürgerschaft in die USA gegangen.
Mittlerweile also, glaube ich aber auch US-Amerikaner.
Ja, aber ich meine, er hat quasi die kanadische Demokratie benutzt, ja, um wie er halt sehr vieles benutzt hat. Also er kauft Sachen, er kauft sich in Sachen ein, schlachtet die dann aus. Ich sehe es auch so, dass er durchaus so ein Schöpfer Zerstörer ist, aber ich habe überhaupt kein gutes Gefühl dabei, dass so jemand den Weltraum kontrolliert, Starlink-Satelliten, das haben wir gesehen, was er da mit der Ukraine gemacht hat, komische Aktionen und auch SpaceX, also ich kann die Amerikaner nur warnen, sich abhängig zu machen, aber du hast es selber gesagt, Boeing ist in schwierigem Fahrtwasser, vielleicht wirklich mal ein Thema für unseren Dialog und dann hat auf jeden Fall Elon Musk 2022 das hier gepostet, ja, also hier, ich halte es mal hoch und für diejenigen, die uns hören, lese ich es vorher. Er hat also allen Ernstes auf Twitter damals noch, ja, ich war auch auf Twitter aktiv, er hat es noch nicht besessen, es war noch nicht seins, postet er ein Meme, wo Adolf Hitler abgebildet ist und darüber steht: Stop comparing me to Justin Trudeau. Mhm. Also hört auf, mich mit Justin Trudeau zu vergleichen.
Und das sagt Adolf nicht.
Und das sagt Adolf, ja. Und zwar ging es damals darum, dass es ja auch in Kanada solche Protestbewegungen gab und es war quasi die Schwierigkeit, ob es einen Haushalt geben würde, also ob das kanadische Parlament einen Haushalt beschließen kann. Und in der Situation fand es dann Elon Musk witzig, sich drüber lustig zu machen. Adolf Hitler hätte ja wenigstens einen Haushalt zustande bekommen. Ich bin damals das erste Mal raus und habe gesagt: Vorsicht, Leute, hier driftet einer wirklich in üble Sachen ab. Im Deutschen wird es ja gerne verwechselt. Die Leute sagen immer Vergleich. Das ist nicht das Problem. Du kannst alles mit allem vergleichen, ja. Sondern es geht um Gleichsetzung. Einen demokratischen gewählten Vertreter wie Justin Trudeau von Kanada, Ministerpräsidenten, Prime Minister von Kanada, gleichzusetzen mit Adolf Hitler, Leute, wer das richtig findet, hat einen an der Waffel.
Ja, das ist so ein nordamerikanischer Reflex, um ehrlich zu sein. Ich meine, das ist grundbescheuert, brauchen wir gar nicht drüber streiten. Aber ich habe das Gefühl, irgendwie gerade die Amis, seien es jetzt Kanadiern oder US-Amerikaner, die ziehen so leicht die Hitler-Karte. Und das habe ich damals auch schon zum Thema AfD eigentlich gesagt. Ja, ich finde nicht, dass es gut ist, die wirklich mit den Nazis zu vergleichen, geschweige denn Adolf Hitler, weil das die Sache immer
gleichzusetzen.
Noch gleichzusetzen. Siehst du, genau, gleichzusetzen, weil es natürlich auch die Taten und die Geschehnisse damals wieder so ein bisschen relativiert. Diese Nazis, die gab es nur einmal. Das ist, man kann immer noch schlimm sein und die Leute, die da teilweise die politischen Zügel jetzt immer mehr in die Hand kriegen, die sind auch wirklich schlimm, aber sie sind nicht die Nazis von damals, sind meinetwegen neue Nazis. Oder super rechts, man kann es nennen, wie man will. Und gerade so Amis, von denen ich jetzt mal fast pauschal unterstelle, dass die Mehrheit nicht so großartig Ahnung hat von deutscher Geschichte. Warum auch? Die haben schon Schwierigkeiten, teilweise ihre Bundesstaaten so im Überblick zu behalten. Aber ich finde, die mit diesem Reflex wird halt immer wieder so befeuert. Ne? So dieses gute alte Spiel. Weil wenn ich sage Hitler, weiß jeder Bescheid, dann ist das Spiel schon gelaufen. Das ist dieses typische Totschlagargument.
Ja, es sprengt auch jede Debatte und deswegen noch einmal, Leute, vergleicht, was ihr wollt, aber hört auf mit Gleichsetzungen. Ja, also zum Beispiel Martin Sellner, ja, den habe ich auch kritisiert, der hier mit Remigration und so weiter, aber den nenne ich Austrofaschisten. Ja, Austrofaschismus war eine Bewegung, also der Faschismus entsteht in Italien, geht dann nach Österreich, der sogenannte Austrofaschismus prägt da auch Adolf Hitler, beruft sich zum Teil darauf, aber der deutsche deutsche Nationalsozialismus ist dann nochmal eine eigene Nummer. Mhm. Und alles quasi ins Gleiche zu werfen und jeden Rechtsaußen als Nazi zu bezeichnen, hilft dann erstmal nicht, weil du damit sozusagen in die Falle läufst und jede Debatte beendest. Aber einen Demokraten, eine Demokratin mit Hitler gleichzusetzen, ist halt auch ein No-Go. Und so viel Bildung setze ich auch von jemandem voraus. Und jetzt kommen wir halt zu dem Punkt, warum ich bei dem Thema so kritisch bin. Es gibt nämlich tatsächlich ein Detail, das eigentlich jeder in Deutschland, jede in Deutschland wissen sollte, aber nur wenige wissen, nämlich Alfred Hugenberg. 1928, Leute, hat die NSDAP von Adolf Hitler nur 2,6% bei den Reichstagswahlen. Könnt ihr nachschauen, es gibt noch keine 5%-Hürde, hätte es die schon gegeben, wären sie nicht mal mehr im Reichstag drin gewesen. Und 5 Jahre später sind sie an der Macht. Ja, wie kann das sein? Wie kann eine Randpartei innerhalb von 5 Jahren an die Macht kommen? Jetzt kommt Alfred Hugenberg. Alfred Hugenberg war ein Medienmogul, ein Medienunternehmer. Er war sozusagen einer der, ja, damals schon Zeitungen, Radio, diese Medien zu guten Teil mit kontrollieren konnte oder zum Teil
auch fast neues Thema zu jener Zeit.
Ne? Ja, ist genau. Aber er hat beispielsweise auch einfach eingeführt, dass die ganzen kleineren Zeitungen bekamen Artikel geliefert aus seinem Imperium und haben das dann abgedruckt. Das heißt, er hat quasi die ganzen lokalen Zeitungen, die es damals noch gab, zentral beliefert. Und er war Vorsitzender der DNVP. Das ist eine nationalistische rechtsextreme Partei gewesen. Und hat aber gemerkt, hier die alten Junker und so weiter, die kamen nicht durch, die würden nie eine Mehrheit kriegen. Und dann kommt dieser Vollidiot auf den Gedanken, er könnte sich ja mit dem Adolf Hitler verbünden, weil der kann reden, der kann Medien, ja, der versteht das. Und hat quasi gedacht, er kann den Adolf Hitler benutzen, um quasi ein Bündnis zu schmieden aus DNVP und NSDAP. Und das ist der Hintergrund. Das hat dazu geführt, dass innerhalb von 5 Jahren aus einer rechtsextremen Splitterpartei, Hitlers erster Putsch war gescheitert in München, er war im Gefängnis gesessen, wenn auch viel zu kurz. Er war übrigens noch nicht mal deutscher Staatsbürger, er hat die deutsche Staatsbürgerschaft erst später bekommen, dass diese Randfigur es geschafft hat, Reichskanzler zu werden und Deutschland und ganz Europa und die ganze Welt in den Zweiten Weltkrieg zu stürzen, den Holocaust, die Shoah zu veranstalten. Das war Alfred Hugenberg. Und deswegen, Leute, meine große Bitte, nehmt Medienunternehmer ernst. Wenn jemand Medien besitzt, ist das die große Macht. Und ich war auf Twitter, ich war auf Instagram und ich war auf Facebook und ich bin aus all diesen antisozialen Medien jetzt raus, weil ich sage, es ist eine Katastrophe, was da passiert. Es macht uns die Demokratie kaputt. Und ich werde jetzt auch nicht den Elon Musk mit Alfred Hugenberg gleichsetzen. Ja? Wir haben zum Beispiel jetzt auch in Frankreich die Verhaftung von Pavel Durov, also dem Telegram-Gründer, die ich auch sehr gut finde. Ich sage nur eines, wer rechtslibertäre, wer rechtsdualistische Medienmilliardäre nicht ernst nimmt, hat nichts aus der Geschichte gelernt. Diese Leute sind gefährlich. Ohne Fox News hätten wir keinen Donald Trump. Ohne Rupert Murdoch-Medien hätten wir keinen Brexit in Großbritannien gehabt. Rechtsextreme Medienmilliardäre gefährden die Demokratie und Elon Musk ist einer davon.
Wir hören ja häufig von verschwörungsmythischer Seite. Ja, die Medien sind alle korrupt, die pflanzen uns Sachen ins Gehirn rein und kontrollieren die Welt und alles, um natürlich nicht Gefahr zu laufen, dass wir jetzt für einen dieser Spinner gehalten werden. Wie würdest du das denn abgrenzen? Weil das ist ja etwas, was wir immer gesagt haben. Ne? Jeder Verschwörungsglaube, jeder Verschwörungsmythos ist ja irgendwo verwurzelt, immer in so einem Kern Wahrheit, den man immer wunderbar pervertieren kann. Und wir haben hier natürlich die Gefahr, ne, wenn wir sagen, wir hier passt bei Medien auf, die erzählen euch Mist, so in Anführungsstrichen, dann laufen wir natürlich Gefahr, jetzt wieder in dieselbe Richtung zu gehen, zu sagen, hier alle Medien und so weiter lügen, hier lest lieber meinen völkischen Aufklärer. Oder sowas. Wie würdest du das abgrenzen?
Also ich würde es so sehen, wir haben natürlich tatsächlich, wenn wir zum Beispiel an Big Pharma denken, ja, also das ist wir selber, ich habe mich ja stark dagegen engagiert, hier Impfungen sind keine Verschwörung, es gibt keine Nanochips im Impfstoff, was du erwähnt hast, aber wir müssen zugeben, es gibt die Opioidkrise in den USA. Es haben Firmen wie Purdue und so weiter über Jahre hinweg Opioide verkauft, ja, und haben zigtausende Menschen süchtig gemacht und es sterben heute noch in den USA. Es läuft auch gerade noch ein Gerichtsverfahren, Der Supreme Court hat sich gerade dazu wieder geäußert, läuft ein riesiges Verfahren. Also das heißt nicht, dass die Verschwörungsmythen gegen Impfstoffe ernst richtig wären, aber es ist durchaus so, dass es das Problem gibt, mächtige Konzerne versuchen, demokratische Strukturen auszuhebeln. In dem Fall war es die Medizinbehörde, auch mit Korruption hat man die Zulassung vom Medikament erreicht. Und sie versuchen quasi, demokratische Strukturen zu vernichten. Und das ist genau für mich der Punkt mit Elon Musk. Also wenn er den Justin Trudeau mit Hitler gleichsetzt, dann sehe ich, okay, hier geht einer gegen demokratische Staatlichkeit vor. Und zum Beispiel in Brasilien ist es eben auch so, er hat sich jetzt an mehrere Anordnungen vor Gericht nicht gehalten. Jetzt hat Brasilien X gesperrt. Ja, ist also eine echte Sensation, dass mal ein Staat Brasilien geht gegen X vor. Und wie gesagt, Frankreich unter dem ähnlichen Vorwurf gegen Pavel Durov, den Telegram-Gründer, da geht es auch um Kinderpornografie und so weiter, wo sie sagen, hier, ihr achtet unsere Gesetze nicht. Und das ist quasi für mich der große Unterschied. Es geht nicht darum, dass ich sage, hier sind Weltverschwörer aktiv, sondern wir haben es hier mit mächtigen Leuten zu tun, die Wissenschaft leugnen, die Demokratien angreifen und die nicht nur Unmengen an Geld haben, sondern vor allem eine unfassbare Medienmacht. Und ich glaube, es muss ja inzwischen jeder begriffen haben, dass eben doch ein großer Teil der Menschen einfach leicht verführbar ist. Telegram gilt als Terrorgramm, da radikalisieren sich die Leute, es wird von Putin und Co. massiv genutzt, gerade auch in der ehemaligen Sowjetunion, in den Nachfolgestaaten Russland und Co. X ist inzwischen rechtsextreme Propaganda pur. Als ich dann noch bei Twitter war, das war toll, da hat sich eine Dialogkultur entwickelt, das ist alles kaputt. Inzwischen brüllen sich die Leute nur noch an und die Vernünftigen sind im sogenannten Exodus. Also wir steigen aus. Und ich weiß nicht, ob du es verfolgt hast. Es war sogar so, dass als ich ausgestiegen bin aus Twitter, dass mir einige Trolle gefolgt sind.
Also gefolgt,
wie ja, denn das? Die sind da auf Mastodon, die haben Accounts auf Mastodon im Universum angelegt. Die waren so süchtig, empörungssüchtig, dass sie mich unbedingt weiter angreifen wollten, dass diese, ich will mal sagen, süchtigen, bemitleidenswerten Leute nichts Besseres zu tun hatten, als Stunden damit zu verschwenden, so, oh, der Blume ist nicht mehr auf X, den kann ich auf X nicht mehr angreifen, dann gehe ich auf seinen Blog und dann gehe ich auf Mastodon. Stell dir mal vor, wie kaputt diese Leute sind.
Ich finde es ja sowieso faszinierend, dass du dir trotzdem immer noch die Mühe machst, auch auf dem Blog, verlinke ich mal in den Shownotes, dass du immer noch nicht nur die Dinger durchlesen, man muss ja durchlesen, wenn du die quasi moderiert freigeben willst, sondern häufig dir sogar die Mühe machst, die durchzulesen, also zu beantworten. Ich bin ja jemand, also ich habe so dieses starke Fremdschämen-Gefühl immer. Ich kann nicht bei so Sendungen oder Serien oder bei so Talkshows, wo sich die Leute die ganze Zeit anzicken und angreifen, da muss ich weiterschalten. Also es ist super unangenehm und das empfinde ich auch häufig bei solchen Online-Streits, ne? Weil ich denke mir auch, es ist in einer anderen Welt, das ist online irgendwo so wichtig, wird es für mich nicht sein. Deswegen, dafür bewundere ich dich, also ich könnte es nicht schaffen. Warum tust du dir das überhaupt an?
Also es ist tatsächlich so, dass ich die meisten, Trollkommentare nicht freischalte, okay. Weil man nennt es Trolle füttern. Ja, mhm. Also das, ich habe die Erfahrung auch gemacht, wenn sie das Gefühl haben, sie können eine sozusagen irgendwo packen, dann machen sie immer weiter.
Aber da gibt's schon einiges frei, so genau. Sachen, wo ich sagen würde, naja, genau. Hätte ich jetzt vielleicht
nicht. Und das mache ich aus dem Grund, um es zu dokumentieren. Ich möchte quasi, dass die Leute verstehen, wie funktioniert feindseliger Dualismus, dieses Freund-Feind-Denken. Ja, zum Beispiel heute hat auch einer in Verteidigung von Musk auf meinem Blog kommentiert. Das habe ich gerne freigeschaltet, habe da auch drauf geantwortet, weil ich sehen will, dass die Leute quasi, ja, dass es diese Gefahr wirklich gibt. Also dieser Kommentator hat dann zum Beispiel gesagt, ja, ihr habt ja nur Angst vor X und so weiter und ihr verliert ja die Wahlen, ja. Und das zeigt genau das, was wir hier diskutieren. Talkshows halte ich für teilweise, es kam ja auch aus den USA, diese konfrontativen Talkshows für wirklich gefährlich. Ich glaube, unser Mediensystem ist ins Rutschen geraten und das Ganze führt eben dazu, dass wir einen gigantischen Rechtsruck haben. In einer gewissen Hinsicht kann man sagen, dann ist es halt so, aber ich sage, wenn es wirklich an die Grundsubstanz von unserer Demokratie geht, dann ist es mein Job als Wissenschaftler, als Christ, als Demokrat, auch als Beauftragter gegen Antisemitismus zu sagen, stopp, du hast recht, Elon Musk weiß wahrscheinlich nicht viel über deutsche Geschichte, aber ein Bild von Adolf Hitler zu missbrauchen, um damit eine demokratisch gewählte Regierung anzugreifen, da finde ich, da ist es meine Verantwortung, das nicht einfach hinzunehmen.
Du siehst ja auch bei also ich propagiere das ja sowieso immer, mit möglichst vielen Menschen zu sprechen, auch wenn die Meinung halt nicht passen. Das ist auch kein Widerspruch zu dem, was ich vorhin gesagt habe, so mit dem Streit und so, weil da höre ich dann auch auf. Also wenn es ins Angriff geht, dann interessiert es mich einfach nicht mehr. Aber es gibt ja ein paar Leute, mit denen kann ich relativ gut reden, so eigentlich im gesamten Spektrum, wenn sie nicht direkt Neonazis sind oder sowas. Gleichzeitig finde ich aber, wenn du gerade bei solchen Figuren, Personen des öffentlichen Interesses, meinetwegen können wir sie nennen, schaust, mit wem die so sprechen, großteils. Ja, ein Interview, was Musk ja geführt hat, war ja jetzt das berühmteste wahrscheinlich jetzt mit Trump zuletzt. Ein reines Selbstbeweihräucherungsfest, also vor allem von Trump, muss man ehrlich gesagt sagen, der hat den Musk kaum reden lassen, aber war ein zweistündiges, mäßig interessantes Interview, da kam jetzt nichts Geistreiches raus. Was wiederum ein bisschen interessanter war, war ein Gespräch mit Jordan Peterson, kennst du bestimmt auch. Auch ein, ich finde, sehr interessanter Mensch, in meinen Augen ein bisschen fehlgeleitet hier und da so bei vielen Punkten, aber er gehört aber, muss ich auch sagen, zu dem Typ Mensch, der sich selbst sehr gerne reden hört. Also das hört man sofort raus, kann ich nur empfehlen, also gebt mal Jordan Peterson ein. Auch Professor, eine klinische Psychologie und so weiter und so fort.
Aber ja,
und
sehr maskulinistisch sozusagen, also sehr, so gehört so in diese Männerrechtsecke, wo es dann halt darum geht, ja, dass wir hier so furchtbar unterdrückt sind durch den Feminismus. Genau, eine, sagen wir mal, umstrittene Gestalt, der aber in US-Diskursen durchaus eine große Rolle spielt, ja.
Total. Und er gehört auch, ich würde behaupten, zum relativ offenen, also seine Meinung steht schon natürlich recht fest, aber er spricht auch mit, er hat auch Interviews geführt mit ich will nicht sagen Islamisten per se, aber mit sehr stark Gläubigen, vielleicht Fundamentalisten ist vielleicht noch das bessere Wort, macht er auch. Also der ist auch bereit zu reden. Immer noch trotzdem eine komische Person. So oder so, ich würde diese Leute, mit denen Musk vor allem spricht, eher so im rechtslibertären Bereich mal wieder einordnen. Der hat ja auch schon mal Fanboy-Kram über die AfD hier und da geäußert, von denen ich auch nicht so wahnsinnig viel Ahnung hatte, aber sei es drum. Man merkt natürlich, bei ihm ist Business first. Und das ist ja auch der Klassiker für libertäre Menschen. Du weißt vielleicht, ich glaube, das erste Mal, wo er so wirklich als kontrovers rüberkam, war während der Corona-Krise, wo er so ein bisschen hobbyheroisch dann meinte, hier, wenn ihr jemanden verhaften wollt, dann mich, ne? Weil in Klammern, meine Leute müssen arbeiten, die müssen schuften. Deutsche Gewerkschaften rebellieren noch bis heute gegen diesen Mann, weil die Arbeitskonditionen unmöglich sind. Der will auch keine Sicherheitsbänder oder Warnhinweise in seiner Gigafabrik sehen, weil das schlechte Stimmung verbreitet oder sowas. Ja, ich weiß nicht, ob ein toter Mensch nicht noch mehr schlechte Stimmung verbreitet, aber muss er selbst wissen. Ich glaube, daran erkennst du auch, wenn du nicht bereit bist, dich auch so ein bisschen mit der anderen Seite auseinanderzusetzen. Denn Musk hat ja eine seiner Söhne, die jetzt wiederum eine Tochter ist, sozusagen, hat er ja auch praktisch verstoßen. Genau wegen dieser Sache, ja. Geschlechts-Gender-Affirming Surgeries und so weiter. Ich glaube, das hat auch viel in sein Mindset reingespielt. Aber bei ihm gilt immer Business first. Ich fand es super interessant, was ich in einem Interview gelesen habe von einem seiner ehemaligen Mitarbeiter. Der meinte nämlich, Musk ist jemand, um halt auf die linke Seite anzuspielen, der natürlich sehen will, dass der Planet gerettet wird, ja, dass wir die Weltfrieden schaffen und natürlich unsere Mit- und Umwelt schützen können. Aber nur wenn Musk sie rettet.
Genau.
Sonst interessiert sie nicht.
Ich meine, also er hat früher ja, Elon Musk hat auch mal die Demokraten unterstützt, ja. Und es gibt ja zwei Deutungen. Die eine ist eben wegen der Transition eines Sohnes zur Tochter, dass er da quasi dann über das Thema Transmenschen sich da radikalisiert hat. Andere sagen, es war Corona, also Covid-19-Verschwörungsmythen. Und wieder andere sagen, er hat einfach nur quasi opportunistisch das Lager gewechselt, weil er hat natürlich Tesla und so weiter, er hat gerne Staatshilfen angenommen, er hat gerne am Handel mit Kohlenstoffzertifikaten verdient. Auch jetzt Brandenburg bei uns, der Mann streicht gerne Subventionen ein. Hier, wir haben so ein SpaceX und so, der Starlink, er nimmt sehr gerne staatliche Aufträge und Steuergeld in Empfang, aber dann greift er die Staaten auch wiederum an. Und das ist ja sozusagen halt auch der Wahnsinn. Wahnsinn an der Sache. Ich habe schon das Gefühl, dass da ein Kontrollverlust dabei ist, weil er hat zum Beispiel auch, das hatte ich damals auch kritisiert, Verschwörungsmythen gepostet auf X, einmal gegen George Soros, also dass die Flüchtlinge, die über das Mittelmeer kommen, dass da quasi die Sorosch, die jüdische Weltverschwörung dahinter stecke. Und zum Beispiel auch einen Pro-Iran-Post, wo er dann quasi amerikanische Flaggen rund um Iran gepostet hat und quasi die Irony geschrieben hat, also sich darüber lustig gemacht hat, so der Iran werde doch bedroht durch die USA und nicht der Iran bedrohe Israel.
Also was war seine Absicht damit? Also warum eben, ist er so ein
also Iran-Fan? Ich kann mir das nicht mehr ganz erklären, dass das sozusagen Business First ist, sondern ich habe wirklich das Gefühl, dass der seine Kontrolle auch ein Stück weit verloren hat. Ich meine, Twitter hat enorm an Wert verloren, ja, also von über 40 Milliarden reden wir jetzt noch von auf 13. Ich kann nicht erkennen, dass der immer rational reagiert. Auch jetzt Brasilien, das ist immerhin der sechstgrößte Markt von Twitter. Das ist ein riesen Ding, wo er da sich da weigert, auf das brasilianische Recht zu hören. Er macht also, glaube ich, auch ganz, ganz viel kaputt. Und deswegen, wo für mich nochmal so ein Punkt war, wo ich gesagt habe, dem geht's nicht wirklich um Freiheit, war, er hat ja am Anfang dann gesagt, X wäre ein Ort der Meinungsfreiheit und alle können ihre Meinung sagen. Und dann hat er sogar eine Show mit einem eher liberalen oder linken Don Lemon Journalisten, Internetjournalisten durchgeführt. Und der hat es gewagt, ihn zu fragen nach Ketamin, nach seinem Drogenmissbrauch. Das Ergebnis war, er flog. Er wurde so von wegen Meinungsfreiheit. Elon Musk ist kein Freund von Meinungsfreiheit.
Das ist nicht nur bei ihm gewesen, das so hat er bei vielen politischen Gegnern gemacht.
Und frag diese Leute auch mal, Elon Musk und andere, was die davon halten, dass sich Leute zu Gewerkschaften zusammenschließen oder dass ich habe in all dieser Zeit gelernt, ich bin ja auch mal von Achse des Guten, die haben mal wegen einem Twitter-Tweet haben die versucht, mich zu verklagen, kann man auch Stuttgarter Zeitung nachlesen. Ich glaube diesen Leuten nicht, dass es denen wirklich um Meinungsfreiheit geht, sondern die wollen für sich maximale Meinungsfreiheit. Ja. Wenn du es aber wagst, ihnen zu widersprechen, dann sind sie ganz, ganz schnell dabei, das platt zu machen. Elon Musk ist in meines, deswegen sage ich rechtslibertär, der ist zwar für Freiheit, aber der ist für die Freiheit von Rechtsextremen. Ich kann nicht sehen, dass er wirklich ernsthaft auch liberale oder linke Meinungen fördern würde, sondern er möchte, genau wie du es gesagt hast, er will die Welt retten, aber er will die Welt retten. Und wenn dann zum Beispiel Klimaschützerinnen oder eine grüne Partei oder auch Christdemokraten, US-Demokratinnen aktiv sind, dann wird er ganz schnell ganz ausfallend.
Er kann halt nicht, denke ich, mit der Mitte oder linken Seite besonders viel politisches Kapital rausschlagen mehr. Was wieder eigentlich verwunderlich ist, weil er ist ja nun mal als jemand hauptsächlich bekannt geworden, der halt mit Elektroautos und so kommt. Zu einer Zeit, wo wir davon ausgehen, dass Elektroautos jetzt so der Allheilbringer ist insgesamt. Dabei ist natürlich immer noch zur Debatte, wo kommt eigentlich der Strom her? Ist vielleicht dann auch nochmal interessant und natürlich die Batterien selbst, ja. Aber am Ende ist das ja eher so ein ökologisches Thema. Und da hätte man auch vermutet, und es war ja auch zu der Zeit, wo er auch eher so ein bisschen demokratisch orientiert war. Aber das zieht halt nicht mehr genug, weil natürlich auch Elektroautos ist jetzt nicht mehr so das heißeste Ding in der politischen Diskussion. Und du riskierst natürlich andere linke Themen damit zu befeuern, wie zum Beispiel Arbeitnehmerinnenrechte und so weiter, Gewerkschaften, was er natürlich hasst wie die Pest. Ja. Er ist natürlich jemand, wie wir schon vorhin gesagt haben, der will natürlich auch in der Mitte stehen, also vom Spotlight her. Und er hat ja wahnsinnig viel Geld, offensichtlich. Und er ist jemand, der ist nicht komplett rational. Ich würde sogar sagen, noch weniger rational als der Durchschnittsmensch. Wenn man mal so seine Tweets zwischendurch verfolgt oder Exes oder wie man die heutzutage nennt, der postet ja auch gern mal irgendwelche Memes oder sowas. So ein bisschen Fellow Kids mäßig, was dann auch schon an Cringe grenzt, wie Gen Z heutzutage sagen würde. Das heißt, er genießt das natürlich auch schon. Er sagt ja von sich selbst zumindest, er ist auch irgendwo auf dem autistischen Spektrum verankert, wurde jetzt nie belegt, aber andererseits medizinische Sachen sind halt für einen eigens. Ich meine, ich würde es ihm abnehmen, aber wir haben es ja schon auch in der Folge gesagt, wo wir darüber gesprochen haben. Selbst wenn du irgendwo auf dem Spektrum sein solltest, der Neurodivergenz, du nimmst dann die Diagnose, du machst dann entsprechenden Therapien und du sorgst dafür, dass du damit irgendwie umgehen kannst. Es soll ja keine Entschuldigung sein, sondern ein Freischein dafür zu machen, was immer du willst. Und das kann er auch nicht vorschieben, einfach dann zu sagen, ich bin halt so quirky und ich ziehe mein Ding einfach durch, wie ich es mag. Er weiß ganz genau, dass er wahnsinnig viel Macht hat und dass er auch die richtigen Leute quasi kennen muss in seinem Bereich, um weiter auch an der Macht zu bleiben.
Ganz genau. Jetzt nähern wir uns da, glaube ich, auch an in der Analyse, weil so würde ich es auch sehen. Er hat immer wieder springt er auf Geschäftsmodelle auf, kauft Firmen. Ja. Und dann beginnt er das Thema auszubeuten. Das heißt also Tesla zum Beispiel hochzufahren, aber dafür staatliche Subventionen einzustreichen. Ja, Carbondefizit und so weiter, Subventionen, Brandenburg, gerne auch das Wasser. Ja, also da zieht er dann an. Wenn er dann aber merkt, okay, das lohnt sich nicht mehr, beginnt er auf die Leute einzudreschen und zieht zum nächsten Thema weiter. Er nutzt die Demokratien und gleichzeitig verachtet er sie. So wie er Kanada benutzt hat und Kanada verachtet. Also das heißt sozusagen zwischen kreativer, schöpferischer Zerstörung kippt er, glaube ich, sehr stark in das Zerstörerische. Und das ist genau auch der Punkt bei Twitter, wo er dann auch sich hat einreden lassen. Es gibt ja auch Leute, die sagen, Döpfner, also ein deutscher Medienmogul, hätte ihm dazu geraten. Ja, das sind ja die Chats, haben ja daher für einige Aufregung gesorgt. Aber dass er dann tatsächlich gedacht hat, okay, auf Twitter, er hat es nicht mehr unter Kontrolle, jetzt muss er das ganze Ding kaufen und zum X weiterentwickeln. Was übrigens schon bei PayPal wollte er auch, er wollte ja aus PayPal X machen, was damals auch schon nicht funktioniert hat. Also er ist da ja wirklich teilweise wirklich ein Stück weit besessen drauf. Und da haben wir eben genau das Problem, dass ich glaube, er ist süchtig nicht nur nach diversen Substanzen, sondern auch nach antisozialen Medien, Polarisierung, Bedeutung. Der schreibt manchmal nachts, der schreibt manchmal und der haut Sachen raus, die auch seiner Firma oder seinen Firmen nur schaden. Und was mich halt ärgert, ist, dass das lange Zeit nicht ernst genommen worden ist. Ich habe geklagt gegen Twitter, gemeinsam mit HateAid vom Landgericht Frankfurt. Wir haben Moderationsregeln verlangt. Erste Instanz ist super gelaufen, ganz toll gelaufen. Zweite Instanz ist eingeknickt, faktisch derzeit, ja. Das kann man sich auch anschauen. Pressemitteilung von HateAid haben wir praktisch in Deutschland momentan kaum noch eine Möglichkeit, bei X irgendetwas zu sperren. Also die deutschen Gerichte oder dieses Gericht ist leider weitgehend eingeknickt, ja, während die brasilianische Justiz dort stärker steht. Und das ist halt mein Wunsch, nehmt die Macht von Geld und vor allem Medien ernst. Nicht im Sinne von einem Verschwörungsmythos, ja, sondern damit, dass du kannst damit unheimlich viel Gutes tun, du kannst aber damit auch unheimlich viel kaputt machen. Und Elon Musk ist nach meinem Dafürhalten von einem vielleicht wilden, aber erfolgreichen Unternehmer umgekippt in einen Zerstörer, der um sich schlägt und der sowohl die amerikanische Demokratie, die kanadische Demokratie, aber auch Europa, wie er den europäischen Kommissar beleidigt hat, zum Beispiel im Meme, verachtet, angreift und wir sollten uns das nicht länger bieten lassen.
Sein Wahnsinn hat Methode.
Ja.
Hundertprozentig. Ich habe damals sogar, also er hat natürlich wie die meisten auch schon erkannt, dass Medien Macht bedeuten, ne? Nicht nur medienseitig die Macht, sondern wenn du die Medien nutzen kannst, viel Macht bedeutet. Und ich hatte das mal vor ein paar Jahren so am Rande in einer Vorlesung von mir zum Thema Investitionen, Finanzierung mal behandelt. Nämlich, im Groben wirst du es sicherlich zumindest auch kennen, man darf ja kurz gesagt den Aktienmarkt nicht manipulieren, ja, auf welche Art auch immer. Und das weiß natürlich auch Elon Musk und es gibt ja aber so ein Ding, so ein Finanzierungsinstrument, könnte man sagen, auch gleich ein Investitionsinstrument, das eben keiner Marktregulierung unterliegt. Und damit sind wir wieder bei einem alten Thema, Kryptowährungen. Und der Mann war wirklich so genial, weil er natürlich wusste, er hat eine riesige Followerschaft. Also ganzen politischen Spektrum ist ihm jener Zeit gefolgt. Und dann hat er natürlich so seine alte quirky Art, so ich bin so verrückt und so, Leute, kauft Dogecoin. Ja, wer hatte zufällig einen riesigen Bestand an Dogecoin in der Zeit? Natürlich jemand, der gerade zufällig ist, kurz danach angefangen hat zu verkaufen, ja, oder angefangen hat mit dann, hier, jetzt wird's Zeit wieder Bitcoin zu kaufen, ja, oder zu verkaufen, damit er das gleich wieder alles einkaufen kann. Wären das Aktien gewesen, der säße so lange im Knast. Also, wir wissen ja, gerade der deutsche Staat versteht bei Wirtschaftskriminalität keinen Spaß. Bei anderen Sachen kann man manchmal drüber reden, aber bei Wirtschaftskriminalität nicht. Und deswegen sage ich, sein Wahnsinn hat Methode. Der kommt immer so rüber mit LOL, Dogecoin und 420 und was weiß ich. Aber der ist genialer in dem Sinne, als das so ausmacht. Der wäre längst im Knast gewesen, wenn das in irgendeiner Form ein reguliertes Instrument gewesen wäre. Der hat da wieder Milliarden mit dem Zeug gemacht. Irgendwie beneide ich ihn, hört man vielleicht raus, aber auf eine morbide Art zumindest.
Ja, und wir hatten ja die Folge über Kryptowährungen, genau, Dogecoin, ja auch Telegram haben wir ja auch sogar eine affiliierte Kryptowährung und sehen schon, dass da quasi diese staatsfeindliche Rechtslibertäre, das lohnt sich für die Leute auch. Mhm. Sie machen den Leuten Angst vor dem Staat, ja, wir hatten hier auch unsere Finfluencer, ja, Hoss und Topf, da haben wir uns ja auch mal drüber unterhalten.
Die haben ja auch angefangen mit Finfluencing, ne?
Genau, Finfluencing, es ist immer wieder die gleiche Methode, ja, du blamest quasi den demokratischen Staat, der ja auch Fehler hat und Schwächen hat, aber du blamest ihm und dann zockst du die Leute ab. Und das ist sozusagen genau das, wovon ich warnen will. Wir hatten hier in Stuttgart eine ganz berühmte Fotografin, ich weiß nicht, ob du von ihr mal gehört hast, die Gerda Tarot. Mhm. Das war eine der ersten Frauen, die als Fotografin bekannt geworden sind. Sie war Kriegsberichterstatterin im Spanischen Krieg. Ist dann 1937 dann auch getötet worden. Also ein
Spanischer Bürgerkrieg.
Ein Spanischer Bürgerkrieg, genau. Also sie war Jüdin, Antifaschistin. Sie kommt eben aus Stuttgart und deswegen gibt es eine Gedenkstätte von ihr. Und die ist geschändet worden und da habe ich eine Gedenkrede für sie gehalten. Da habe ich das, was du gerade gesagt hast, so formuliert. Wir sind wie Fische, die nicht wissen, dass sie im Wasser schwimmen. Wir Menschen sind wie Fische, die nicht wissen, dass sie im Wasser schwimmen. Das heißt, all unser Denken und Fühlen wird von Medien geprägt. Alphabet, Fotografien, Filme, Radio, jetzt Podcast. Wir produzieren ja auch gerade ein Medium und so weiter. Medien sind mit Abstand das Mächtigste. Auch Geld ist ein Medium. Wir hatten es ja davon. Wir hatten auch eine eigene Folge. Und wenn du dann also Rechtslibertäre hast, die dieses Wasser, also das Medium, sozusagen die Medien kontrollieren, dann hat das Folgen. Und das ist eigentlich das, was mir so wichtig war, warum wir das am Beispiel von Hugenberg und Elon Musk vielleicht mal diskutieren könnten. Aber wir haben uns ja für das nächste Mal tatsächlich auch ganz spannendes Thema, das manchen Rechten auch nicht gefallen wird, vorgenommen.
Genau. Wir wollen ja, wie schon ein, zwei Mal gesagt, so allmählich ein bisschen kontroverser werden, wenn das überhaupt wert ist, kontrovers genannt zu werden. Aber es ist zumindest ein Thema, bei dem sich mal wieder die Rechten ihren großen Zeh stoßen und dann schreien. Es ist die feministische Ökonomie oder feministische Ökonomik. Und da kann ich auch gleich schon sagen, ich gehöre definitiv nicht zu dem Lager, das jetzt so sagt, haben wir ja letztes Mal gelernt, Frauen sind automatisch der bessere Mensch oder weiß ich nicht, wenn wir nur mit Frauen wirtschaften, dann geht alles komplett besser. Nein, dafür bin ich natürlich insgesamt auch zu moderat, aber ich sehe natürlich den Merit, den zum Beispiel jene neuen wirtschaftswissenschaftlichen Theorien bringen. Und ich hoffe natürlich irgendwo auch, dass wir dann und wann mal auch jenseits der Neoklassik gelegentlich drüber sprechen werden. Und insofern freue ich mich auch riesig darauf, mit dir über das Thema feministische Ökonomie sprechen zu
können. Ja, da freue ich mich auch schon. Wir hatten es ja, ich bin ja ein Riesenfan von Eleanor Ostrom. Ja, das ist glaube ich, bekannt geworden. Also die erste Frau, die den Wirtschaftsnobelpreis gewonnen hat. Und wer sie nicht kennt, braucht mir nichts von Wirtschaftskompetenz erzählen. nein, aber tatsächlich, ich finde es natürlich als Religions- und Politikwissenschaftler spannend, dass der Begriff Ökonomie, ja, Oikos, also vom Haus eigentlich herkommt, aber dann nur noch die außerhäusliche Wirtschaft bezeichnet. Also das ist ja schon interessant, ja, also wer zu Hause zum Beispiel Kinder erzieht, das fließt nicht ins Bruttosozialprodukt ein. Wenn du sie in den Kindergarten gibst, dann ist es Wirtschaftstätigkeit. Wenn du alte Leute zu Hause pflegst, ja, also Altenpflege, dann ist es, also das selber macht, dann ist es nicht Wirtschaftstätigkeit. Wenn du im Altenheim die Leute reingibst, ist es Wirtschaftstätigkeit. Und deswegen, glaube ich, hat uns die feministische Ökonomie, die stellt jetzt diesen Blick wieder so ein bisschen in Frage und das wird hochkontrovers. Auch von mir, ich bin gerne Mann, ich halte Frauen nicht für die besseren Menschen, aber ich glaube, dass wir profitieren, wenn wir auf Themen unter unterschiedlichen Perspektiven drauf gucken. Deswegen freue ich mich und ich werde auf jeden Fall wieder beginnen mit Hallo, Herr Professor.
Und hallo, Herr Doktor.
Blume und Inge. Zwei Stimmen, vier Kulturen.